Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Urlaub machen 2020. Ja, wie geht das und vor allem, wo geht das? Grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Donnerstag. Wir klären heute diese Reisefrage. Darf man Camping, Frankreich, Atlantikküste schon mal buchen oder sollte man noch warten? Das besprechen wir. Außerdem geht es bei uns um Kontakte. Zwei Haushalte dürfen sich ja treffen. Aber wenn sich Familie Jansen jetzt mit den Schmidts trifft, dürfen sie dann auch am gleichen Tag die Winklers treffen? Wir bringen euch da auch auf den neuesten Stand und klären, welche Sprache am meisten Virus verbreitet. Sprich, ob das englische TH die Viren am meisten verschleudert und Französisch, weil es besonders weich ist und ohne harte Luft ausgestoßen wird, vielleicht Corona-tauglich? Das und mehr für euch jetzt in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, das könnte blöd aussehen, da kommt man aus dem Sommerurlaub zurück, hat aber nur das halbe Gesicht gebräunt, weil man die ganze Zeit diese Maske aufgehabt hatte. Urlaub in Corona-Zeiten wird ganz anders sein als vorher, so viel ist sicher, aber wo geht's denn bitte schön hin? Wo kann man hinfahren? Ins Ausland oder vielleicht auch im eigenen Land in Deutschland? Einige Bundesländer haben ja inzwischen Zeitpläne vorgestellt, ab wann wieder Touristen kommen dürfen. Zum Beispiel Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und ab heute auch Schleswig-Holstein. Aber was ist denn mit Österreich und was ist mit Griechenland? Kann man da schon was buchen? Macht das denn Sinn? Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt hat sich dazu mal Gedanken gemacht.
Ach ja, endlich mal rauskommen aus dem Homeoffice und den eigenen vier Wänden. Spätestens im Sommer. Das wäre was. Die Frage ist nur, ob überhaupt noch so richtig Platz ist für alle. Zum Beispiel an der Ostsee.
Insofern ist klar, dass natürlich jetzt das Interesse an den Quartieren, die noch da sind, und zwar jeglicher Couleur, entsprechend groß ist.
Tobias Woltendorf ist Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Er sagt, die Nachfrage ist für Pfingsten und für den Sommer hoch. Das Angebot dagegen begrenzt, denn Hotels und Ferienanlagen dürfen hier nur zu 60% ausgelastet sein. Viele Betreiber seien deswegen jetzt damit beschäftigt, Gästen, die schon gebucht haben, wieder abzusagen.
Sie haben vielleicht schon 70 oder 80% Buchungen drin und stehen jetzt natürlich vor der Frage, wie sie selektieren können. Es gibt da aus meiner Sicht nur den Weg, dass man nach dem Eingangsdatum der Buchungen vorgeht.
Wer später gebucht hat, muss also eher zu Hause bleiben oder woanders hinfahren. In Bayern gibt es keine 60%-Regelung. Hier dürfen ab Ende Mai alle Hotelbetten belegt werden. Zum Beispiel auch im Allgäu.
Gerade in den Sommermonaten ist es ziemlich belegt, da ist die Buchungslage perfekt.
Sagt Simone Zehnpfennig vom Tourismusverband Allgäu GmbH. Viele wollen trotz oder gerade wegen Corona vor allem in die Alpengebiete des Allgäus, nach Oberstdorf oder Füssen zum Beispiel. Aber was dann? Stehen wir uns dann beim Wandern gegenseitig auf den Füßen, Menschenmassen vor wunderschönem Alpenpanorama?
Wenn Sie auf diesen Wanderwegen unterwegs sind, die tatsächlich mit der Bergbahn auch gut erreichbar sind, da wird es natürlich schon voll. Es ist aber so, dass sich das in der Regel ziemlich auseinanderzieht und verläuft. Also ich glaube nicht, dass da gleich Hunderte hintereinander, das wird es nicht geben.
In jedem Fall wird sich der Sommerurlaub anders anfühlen als vor Corona. Schon wegen der ganzen Abstands- und Hygieneregeln. In Bayern werden Schwimmbäder, Spas und Saunen auch weiterhin geschlossen bleiben. Überall werden in Restaurants die Abstände zwischen den Tischen vergrößert. Zum Teil gilt eine Reservierungspflicht und Frühstücksbuffets wird es in der gewohnten Form wohl auch nicht mehr geben.
Das wird wie früher das Frühstück am Tisch serviert. Also da kann man ja schon mal gut die Mindestabstände gut einhalten.
Auch denkbar verschiedene Frühstücksschichten. Die Frühaufsteher buchen dann vielleicht von 7 bis 8, die Langschläfer von 10 bis 11. An den Stränden von Nord- und Ostsee dagegen wollen ja viele am liebsten den ganzen Tag liegen. Nur Handtuch an Handtuch ist in diesen Zeiten nun wirklich nicht möglich. Die besonders beliebten Strände in Mecklenburg-Vorpommern müsste man dann beschränken, meint Tobias Woltendorf.
Dass man dann für die Zeiten, wo man weiß, dass es vielleicht schwierig wird, aufgrund des Aufkommens die Abstände dann einzuhalten, dass man dann vielleicht temporär wirklich auf einzelne Tage dann bezogen auch über Zugangsbeschränkungen redet. Das ist aber derzeit in der Diskussion.
Wer im Sommer eigentlich lieber ins Ausland fahren will, der muss gerade noch pokern. Noch ist nämlich nicht klar, welche Länder ihre Grenzen für Touristen wann wieder aufmachen. Und bis zum 14. Juni gilt ja auch noch die weltweite Reisewarnung der Bundesregierung. Fernreisen, da sind sich die meisten einig, können wir uns fürs Erste wohl abschminken. In Europa haben mittlerweile aber einige Länder angedeutet, dass im Sommer wieder was gehen könnte. Zum Beispiel Österreich, Kroatien oder Griechenland. Wenn man jetzt schon einen Auslandsurlaub buchen will, sollte man ein paar Dinge beachten, sagt Ivona Husemann, Juristin bei der Verbraucherzentrale NRW.
Kann ich möglichst lange stornieren? Kann ich also lange abwarten, wie sich die Reiseregelungen und die Reisewarnungen in den jeweiligen Ländern entwickeln? Und natürlich auch die Anfrage, wann ist die erste Zahlung fällig, die Anzahlung, wann ist die Restzahlung fällig? Auch da sollte man schauen, dass das möglichst spät der Fall ist.
Wer unbedingt irgendwo hinfliegen will, der ist mit einer Pauschalreise besser unterwegs, rät Ivona Husemann. Denn da ist es deutlich einfacher, sein Geld zurückzubekommen, falls das Ganze flach fällt.
Da ist man natürlich einfach von den gesetzlichen Regelungen sehr viel sicherer, als wenn man individuell Flüge bucht.
Urlaub machen in Corona-Zeiten ist unsicher. Vielleicht lässt uns niemand über die Grenze oder wir bleiben im Land und es wird voll. Oder aber, und das geht natürlich auch, wir fahren einfach dahin, wo es noch nicht so überlaufen ist. Ins Wendland, ins Zittauer Gebirge oder ins Eichsfeld. Noch nie von gehört? Eben. 2 Meter Mindestabstand garantiert.
Das ist die Empfehlung von Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döppelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
2 Personen oder die Angehörigen eines Haushalts. So war das bisher geregelt in der Corona-Pandemie, wer sich treffen darf. Gestern Tag der Lockerung, jetzt dürfen sich 2 Haushalte treffen. Aber was bedeutet das genau? Christina Sartori, Wissenschaftsjournalistin, hat das für uns recherchiert, was da erlaubt ist und was nicht. Und sie hat dabei auch festgestellt, selbst einige Behörden hatten da nicht so richtig Durchblick. Sprechen wir drüber. Schönen guten Abend, Christina.
Hallo, hi.
Viele haben uns geschrieben, auch Angehörige 2er Haushalte. Ja, was heißt das denn genau? Müssen wir jetzt immer die gleichen treffen?
Nein, keine Angst, muss man nicht. Man muss sich jetzt nicht eine einzige Lieblingsfamilie aussuchen, sondern man darf sich durchaus am Montag mit Familie Müller treffen und am Dienstag dann mit Emma und Oskar aus der WG nebenan spazieren gehen. Also es muss nicht immer die gleiche Familie sein oder die gleiche WG sein. Was natürlich mehr Abwechslung erlaubt, schön, aber dadurch erhöht sich auch das Risiko, dass das Virus sich von einer Familie auf die nächste und von dort dann auf die nächste WG überträgt. Also epidemiologisch wäre es sinnvoller gewesen, wenn jeder sich erstmal auf eine Partnerfamilie oder Partner-WG festlegt. Aber ich habe nachgefragt beim Bundespresseamt, weil die Formulierung schien mir nicht ganz eindeutig. Und die haben auf meine Nachfrage und nach etwas Nachdenken, muss man sagen, die mussten noch ein bisschen diskutieren, haben sie gesagt, es dürfen sehr wohl mehrere Familien sein. Man muss es ja vielleicht nicht ausreizen und jetzt jeden Tag eine neue Familie oder WG treffen. Also keiner hat ja Interesse daran, dass die Neuinfektionen jetzt stark steigen, dass wieder härtere Maßnahmen eingeführt werden.
Aber du weißt ja natürlich auch nicht, wie groß der Druck ist, ne? Wie groß so die Lust ist. Man will ja einfach auch wieder Leute
treffen. Klar, es ist verlockend.
Das ist natürlich ein Risiko drin, wie du sagst. Also lass uns noch mal ganz kurz klären, was sich jetzt dann verändert hat.
Also vorher durfte man sich in der Öffentlichkeit nur mit Personen aus dem eigenen Haushalt oder der engen Familie, der eigenen WG treffen oder mit einer anderen Person, die eben nicht zu diesem Kreis gehört. Enge Familie, eigene WG und so weiter. Das war vor allen Dingen gedacht für Menschen, die alleine leben, Single und keine enge Familie in der Stadt haben und die sich auch ab und zu mit jemandem treffen können müssten, damit die nicht völlig verrückt werden in diesen Wochen. Und jetzt dürfen sich eben auch Angehörige von 2 Haushalten treffen. Also 2 befreundete Familien oder 2 befreundete Pärchen. Aber es darf kein Mitglied aus einem 3. Haushalt dazukommen. Das wäre zu viel. Das geht nicht.
Aber ich kann trotzdem am Vormittag Pärchentreffen Nummer 1 machen und am Nachmittag ein anderes Pärchen. Dann das ist.
Ja, aber das machst du ja nicht.
Das mache ich nicht, nachdem du mir das jetzt
dosieren,
erklärt
hast. Bisschen dosieren, ne? Genau, ein bisschen dosieren.
Gilt das für ganz Deutschland, was du uns da erzählst?
Also sagen wir mal so, das ist eine von mehreren Grundregeln, an denen sich die Bundesländer jetzt orientieren sollen. Aber es ist gut möglich, dass das in verschiedenen Bundesländern anders umgesetzt wird. Sachsen-Anhalt zum Beispiel erlaubt ja, dass sich bis zu 5 Personen in der Öffentlichkeit treffen, egal aus welchem Haushalt die kommen. Bayern, da ist man noch strenger, da sind die Infektionszahlen ja auch höher. Da sagt man, man darf sich nur mit einer Person treffen. Also man muss jetzt gucken, wie jeder Ministerpräsident das jetzt in den nächsten Tagen verkünden wird, wie das in seinem Bundesland gehandhabt wird.
Nach diesen Lockerungen gestern hat heute das Robert-Koch-Institut entschieden, es gibt keine täglichen Pressekonferenzen mehr, kein Pressebriefing. Ich muss ganz ehrlich sagen, es wirkt so ein bisschen auch nach dem, was alles jetzt gelockert wird, als ob man es jetzt sehr eilig hat, beziehungsweise als ob jetzt die Krise vorbei ist. Wie siehst du das?
Ja, ich Ja, geht mir auch so. So wirkt das alles. Also vor allem, finde ich, weil ja schon vor dem Treffen gestern einzelne Bundesländer ihre eigenen Regeln verkündet haben. Ich finde, das war total ungeschickt, weil, also ich glaube, das geht ganz vielen so, dass man jetzt das Gefühl hat, ach, geht doch alles. Also wenn man sich in Sachsen-Anhalt mit 5 Leuten treffen kann, warum dann nicht auch bei uns? Ist doch alles gut, ist alles vorbei. Ich finde, das ist nicht gut gelaufen. Ich hoffe, dass sich jetzt wenigstens alle an diese Notbremse halten, die auch gestern verkündet wurde. Also wenn es in einem Landkreis mehr als 50 Neuinfektionen in einer Woche gibt, dann werden Maßnahmen wieder verschärft. Das ist ganz wichtig, weil wenn die Neuinfektionen einmal wieder richtig steigen, dann ist man wieder ganz schnell bei so einem rasanten Anstieg und dann könnte die Krise gleich wieder voll da sein. Also die Mehrheit der Menschen in Deutschland hat von diesem Virus noch nichts abbekommen und kann sich jederzeit noch mal anstecken. Das darf man nicht vergessen.
Also noch keine Entwarnung, auf keinen Fall. Und das alles ist sehr riskant und mit Risiko verbunden, sagt Christina Sartori, Wissenschaftsjournalistin, hat uns erklärt, wie die Situation aktuell ist und wie sich wo wer treffen darf. Ganz lieben Dank fürs Gespräch. Schönen Abend dir.
Gerne. Tschüss, dir auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hier bei uns in Deutschland können wir Wasser eigentlich aus der Leitung in der Regel bedenkenlos trinken, ne? Und so haben 16 Gemeinden aus Niederbayern damit geworben, dass sie die Haushalte mit gesundem Wasser versorgen. Das hat aber den Mineralwasserabfüllern überhaupt nicht gefallen, also denjenigen, die Mineralwasser in Flaschen verkaufen. Und die wollten die Werbung für gesundes Wasser gerichtlich verbieten lassen. Heute hat das Oberlandesgericht München über diesen Fall entschieden. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich's genauer angeschaut und die 16 Gemeinden aus Niederbayern haben gewonnen. Ne?
Ja, die niederbayerischen Trinkwasserversorger dürfen weiter sagen, ihr Leitungswasser sei gesund, denn das Oberlandesgericht München hat die einstweilige Verfügung aufgehoben, die der Verband Deutscher Mineralbrunnen, also ein Unternehmen von Mineralwasserherstellern, in Gang gesetzt hatte gegen den kommunalen Wasserzweckverband Rottenburg. Der hatte nämlich in einem Artikel auf seiner Homepage von, Zitat, unserem gesunden Wasser gesprochen und darin sah der Mineralwasserverband einen Wettbewerbsnachteil.
Also geht es in der Sache darum, dass diese Mineralwasserabfüller ihre Flasche davon schwimmen sehen, weil mehr und mehr Leute Leitungswasser trinken. Wenn das als gesund gilt oder wie ist das?
Ja, so ein bisschen. Also Leitungswasser ist ja erstmal sehr viel billiger auch als gekauftes Mineralwasser. Es gilt als sehr umweltfreundlich, weil du keine Verpackung hast und keinen Transport. Deshalb setzen sich inzwischen ja auch Politikerinnen wie Bundesumweltministerin Svenja Schulze dafür ein, dass wir einfach viel mehr Leitungswasser trinken. Und auch wenn du guckst auf Mineralien, die im Leitungswasser drin sind, dann hält es durchaus mit gekauftem Mineralwasser gut mit. Das sagt auch Ina Bockhold von der Stiftung Warentest. Die hat vor kurzem die Qualität von Leitungswasser getestet.
Das Interessante ist, dass etliche Trinkwasser genauso viel Mineralstoffe enthalten wie Mineralwasser.
Also da sozusagen kein weniger Mehrwert. Und das Leitungswasser in Deutschland wird zudem ja extrem streng kontrolliert. Dadurch ist es einfach auch ein sehr sicheres Produkt.
Merken die Mineralbrunnenunternehmen denn da schon Absatzrückgänge?
Nein, gar nicht. Noch im Januar hat der Verband Deutscher Mineralbrunnen mitgeteilt, dass der Absatz von Mineralwasser pro Kopf weiterhin sehr hoch ist. 2019 waren das 142 Liter pro Kopf. Aber die Mineralwasserabfüller fürchten offenbar, dass die Trinkwasserversorgungswerke mit dem Attribut Wasser ist gesund bei uns Verbraucherinnen und Verbrauchern punkten können, auch in Zukunft mehr punkten könnten. Und genau das dürfen die Mineralwasserhersteller nämlich nicht.
Wie meinst du das?
Also die Mineralwasserhersteller dürfen das Wasser, das sie verkaufen, nicht einfach als gesund vermarkten. Dahinter steckt irgendwie ein bisschen kompliziertere Geschichte. Also seit 2012 gibt es in der Europäischen Union die sogenannte Health Claims Verordnung, die regelt, wer Lebensmittel verkauft, der darf nur mit zugelassenen und geprüften Gesundheitsversprechen werben. Und darum geht es dabei, dass wir im Supermarkt eben nicht dazu gebracht werden, irgendwas zu kaufen, weil auf dem Etikett steht, dass es uns gesund macht, wenn das gar nicht wissenschaftlich belegt ist. Und deshalb dürfen zum Beispiel inzwischen probiotische Joghurts auch nicht mehr damit werben, dass sie zum Beispiel das Immunsystem stärken. Und auch Cranberry-Saft, da darf nicht mehr draufstehen, dass er zum Beispiel die Blasengesundheit fördert.
Aber mal so ganz naiv nachgefragt, Wasser ist doch gesund, das ist doch keine Frage, oder?
Ja, eigentlich schon, aber es geht hier generell darum, Verbrauchertäuschung zu verhindern. Also es darf zum Beispiel nur damit geworben werden, dass Wasser hilft, die Körpertemperatur zu regulieren und dass es physische und kognitive Funktionen des Körpers aufrecht erhält, aber zum Beispiel nicht, dass Mineralwasser zu sichtbaren Verbesserungen der Hautoberflächenstruktur beiträgt.
Zum Beispiel schön glatte Haut macht, ja?
Ja, genau, so würde das der Normalbürger und die Normalbürgerin ausdrücken. Die EU-Kommission sagt es ein bisschen anders. Und es ist eben auch nicht erlaubt, zum Beispiel zu sagen, dass Wasser appetitanregend ist.
Aber das gilt nur für die Mineralwasserunternehmen, die Flaschenwasser verkaufen und nicht für die Wasserwerke, die Trinkwasser bereitstellen, oder?
So sieht es jedenfalls das Oberlandesgericht in München, wenn es sagt, dass kein Verstoß gegen das Wettbewerbs- und auch nicht gegen das europäische Recht vorliegt in diesem Fall. Die Rottenburg-Wasserwerke, die waren wohl die ersten, die sich gewehrt haben gegen die einstweilige Verfügung vom Deutschen Mineralbrunnenverband. Dessen Anwältin sagte heute nämlich, andere Wasserversorger hätten Abmahnungen akzeptiert. Also die setzen das anscheinend tatsächlich großflächig ein gegen Trinkwasserwerke. Aber der Richter vom Oberlandesgericht, der hat argumentiert, dass Trinkwasserversorgung zur Daseinsvorsorge gehöre und die Anbieter der öffentlichen Hand, die könnten daher nicht durch das Wettbewerbsrecht überprüft werden. Letztes Wort ist aber noch nicht gesprochen. Das Hauptsacheverfahren, das steht noch aus. Und die Mineralwasserhersteller, die können auch noch vor ein Verwaltungsgericht ziehen.
Aber wir halten schon jetzt mal fest, 1:0 für den Rottenburger Wasserzweckverband. Der darf auf der Homepage von gesundem Wasser reden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Kämpfen russische Söldner in Libyen? Das ist immer wieder die Frage gewesen. Und Putin selber sagt nein, auf gar keinen Fall. Wenn es dort russische Bürger geben sollte, dann vertreten sie auf keinen Fall die Interessen Russlands. Jetzt ist aber ein vertraulicher Bericht der Vereinten Nationen aufgetaucht. Und in dem soll stehen, um die 1000 russische Söldner gibt es in Libyen. Und die sind anscheinend aktiv, auch als Scharfschützen. Alle sollen zur sogenannten Wagner-Gruppe gehören und sollen bereits auch in Syrien, der Ostukraine und der Zentralafrikanischen Republik gekämpft haben. Doch wer steckt dahinter und gibt es da wirklich keinen Austausch mit Putin? Sprechen wir drüber mit unserer Korrespondentin in Moskau, Christina Nagel. Christina, ich habe die Länder gerade aufgezählt, in denen diese Söldner aktiv sein sollen. Gleichzeitig sind das ja Länder, in denen Putin auch Interesse anmeldet. Reiner Zufall?
Naja, im Kreml würde man jetzt mal als erstes feststellen, dass es russische Söldner an sich gar nicht geben kann und auch nicht gibt. Und dann würde man natürlich darauf verweisen, dass wie in jedem anderen Land auch, zum Beispiel in den USA, jedes Unternehmen machen kann, was es will. Das heißt, wenn ein russisches Unternehmen meint, Geschäfte in Libyen machen zu können, dann darf es das natürlich auch, wenn auch auf eigenes Risiko. Wenn man jetzt mal diese ganze offizielle Rhetorik beiseite lässt und das ad acta legt, dann ist das natürlich sehr praktisch, wenn ein russisches Sicherheitsunternehmen sich just für die Belange einsetzt, die auch im Interesse des Kreml sind. Und dann kann man natürlich als Kreml-Verwaltung immer schön sagen, wenn jemand fragt, habt ihr da Soldaten? Da kann man immer sagen, nein, wir haben da keine Soldaten. Gibt es da Söldner? Nein, die gibt es nicht. Und so kann man natürlich mit einer solchen Truppe, die als Sicherheitsdienst firmiert, in international umstrittene Einsätze gehen und da sein eigenes Ding machen.
Und wie erklärst du dir dann, dass Putin nicht zum ersten Mal jetzt das abstreitet, dass er von diesen russischen Söldnern nichts weiß?
Weil es sie eben nicht geben kann. Die russische Gesetzgebung, muss man wissen, verbietet Privatarmeen und auf Söldnertum stehen hier hohe Haftstrafen. Deshalb, wenn von Wagner, und dieses Wort wird hier nicht besonders gern und auch nicht oft in den Mund genommen, wenn man von denen spricht, dann spricht man von denen hier immer ganz bewusst von einem Sicherheitsunternehmen. Mhm. Und das kann natürlich Dienstleistungen anbieten, wie man immer die auch definieren mag, ob das dann eben auch nur so Objektschutzsachen sind oder ob es eben mehr ist.
Und weiß man denn, wer da dahinter steckt, hinter Wagner?
Ja und nein. Also es gibt Journalisten, die sich sehr intensiv mit dieser Truppe auseinandergesetzt haben und die alles akribisch zusammentragen, was sich im Netz finden lässt an Material. Also die werten Videomaterial aus, Fotos aus und sprechen auch mit Kämpfern, die zurückkommen und die eben nicht mehr in dieser Truppe aktiv sind. Die gehen davon aus, dass es ein Unternehmer ist, der Prigozhin heißt. Der wird auch gerne Putins Koch genannt, weil er eine große Catering-Firma hat und die richtet unter anderem Feste für den Kreml aus. Die versorgen aber auch das Verteidigungsministerium und die Armee mit Essen. Dem sollen auch die Trollfabriken gehören, die man ja aus St. Petersburg kennt. Und es gibt eben auch Bilder, die ihn mit dem Verteidigungsminister Russlands bei Haftar, dem General in Libyen, zeigen. Er selbst sagt aber immer, dass auch da nur er für das Catering zuständig war und er bestreitet vehement, etwas mit Wagner zu tun zu haben.
Jetzt sollen die Menschen, die bei Wagner aktiv sind, die Putin auf keinen Fall Söldner nennen will, sehr gut ausgebildet sein. Bei Bedarf sollen sie sogar mit Panzern, Raketenwerfern, Drohnen ausgestattet sein. Wo stammt das alles her, beziehungsweise wo kommen die Menschen her?
Also viele von Ihnen, davon gehen die Experten hier aus, sind ehemalige Armeeangehörige. Das heißt eben auch, dass sie schon vorab gut ausgebildet sind. Für die ist es attraktiv, für ein Unternehmen wie Wagner zu arbeiten, weil es da immer heißt, da verdient man deutlich mehr. Man geht natürlich auch ein sehr hohes Risiko ein. Was dafür spricht, dass die Wagner-Leute eben trotzdem ein enges Verhältnis auch weiterhin zur Armee haben. Dafür spricht, dass sie eben auch Trainings- und Übungsgeländen des Auslandsgeheimdienstes Grub nutzen können für ihre Ausbildung. Und einer ihrer bekanntesten Köpfe war auch früher Gru-Offizier. Insofern kann man davon ausgehen, dass es da eine relativ enge Verbindung gibt.
Und hat man mal geguckt, wo das Geld herkommt? Also wer Wagner bezahlt?
Naja, sagen wir mal so, wenn es ein Unternehmer wie Prigozhin sein sollte, der dieses Unternehmen finanziert, dann ist das einer, der finanziell gut ausgestattet ist. Und zudem, wenn man sich anguckt, was für Dienstleistungen da so angeboten werden und wo sie im Einsatz sind, dann geht man natürlich davon aus, dass daraus auch weitere lukrative Aufträge raus entspringen. Die sind dann sicherlich nicht immer nur im reinen Objektschutz, sondern vielleicht hat das eben auch mal was damit zu tun, dass Bodenschätze irgendwie ausgebeutet werden. Können, dass man da mit dabei ist. Aber da liegt unglaublich viel im Dunkeln und da soll es aus Sicht der Beteiligten auch nach Möglichkeit bleiben. Also es ist immer so, wenn die Leute zu tief schürfen, was diese Frage angeht, dann kriegt man auch sehr schnell ein offizielles Stoppschild gezeigt.
Und die Frage ist, wer steckt hinter Wagner, dem privaten Sicherheitsunternehmen in Russland? Putin bestreitet, dass es Söldner sind, die zum Beispiel in Libyen aktiv sind. Für Russland. Einzelheiten dazu waren das von unserer Korrespondentin in Moskau, Christina Nagel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Geliebt, gehasst, eins sind sie auf jeden Fall, Überlebenskünstler, Tauben in unseren Städten. Aber Corona hat auch ihnen schwer zu schaffen gemacht. Ende März gab es viele Aufrufe, rettet die Tauben, rettet sie vor dem Hungertod. Denn weil kaum noch Leute auf der Straße waren, haben die Vögel kaum noch Essensreste gefunden, die sie sonst eigentlich zum Überleben brauchen. Wie haben die Tauben also bis hierhin die Krise geschafft? Sprechen wir drüber mit Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund. Der hat auch mit dem Hashtag Respekt Taube auf die Notlage aufmerksam gemacht. Vielleicht fangen wir auch erstmal mit den Leuten an, die mit Tauben nicht ganz so viel am Hut haben. Die sagen, ist gut, wenn die verhungern. Was sagen Sie denen?
Klar, also natürlich ist uns auch bewusst, dass es in vielen deutschen Innenstädten einfach zu viele Tauben gibt. Und da fühlen sich viele oft belästigt durch die Tiere, durch den Kot, befürchten unberechtigterweise übrigens auch die Übertragung von Krankheiten zum Beispiel. Es gibt da einfach viel Spannung zwischen Mensch und Tier leider. Im Extremfall gibt es ja dann wirklich sogar Taubenhasser, die dazu übergehen, Tiere zu quälen oder zu töten. Oder jetzt eben auch das total in Ordnung zu finden, dass Tauben vielleicht verhungern. Da muss man ganz klar sagen, natürlich, wir stimmen absolut zu, wenn jemand meint, dass die Populationen da reduziert werden müssen. Aber dass die Tauben da jetzt inklusive der Jungen in ihren Nestern auch in der Brutzeit elendig verhungern, das kann wirklich nicht der Weg sein. Das ist keine Lösung, um sich jetzt der Tauben sozusagen zu entledigen. Das stünde auch darüber hinaus einfach im Widerspruch zum Grundgesetz, der den Tieren ja den Schutz des Staates gewährt, zum Tierschutzgesetz. Für uns gibt es einfach keine Tiere zweiter Klasse.
Wie dramatisch ist denn die Situation geworden in den letzten Wochen in dieser Corona-Krise für die Tauben? Sind da wirklich viele an Hungertod gestorben?
Ja, also wir bekommen jetzt natürlich vor allem Rückmeldungen von den Tierschutzvereinen, den Tierfreunden und den Stadttaubenhilfen, die sich da wirklich eingesetzt haben und dann auch diese Ausnahmegenehmigung, die wir ja auch gefordert und uns gewünscht haben, erwirken konnten in den Städten. Also da waren glücklicherweise viele Städte auch wirklich kooperationsfreudig.
Welche Städte waren denn da mit dabei?
Das waren wirklich einige, zum Beispiel Hannover-Schmünden, Koblenz, Köln, Kiel, Salzgitter, Hanau, Mannheim, Düsseldorf. In Braunschweig war der Verein sehr aktiv und auch die Stadt. Also da haben wir wirklich positive Erfahrungen gemacht und können da auch ganz zufrieden eigentlich zurückgeben, dass da jetzt auch mit dem tierschutzgerechten, kontrollierten Fütterung auch wirklich positive Erfahrungen gemacht worden sind.
Das heißt, es gibt dieses klare Fütterungsverbot und das wurde jetzt aufgehoben. Das war die Maßnahme, die man gemacht hat?
Genau, da werden dann an Hotspots, an Brennpunkten sozusagen, weil die Tauben eben keine Nahrungsreste mehr finden, keine Abfälle aus Restaurants oder so, werden dann kontrollierte Fütterungsstellen eingerichtet, wo dann mit artgerechtem Futter die Tauben sozusagen durchgebracht werden und weitergefüttert werden können.
Jetzt sagen Kritiker aber auch, wenn man da Futter hinstreut, dann zieht man auch wieder Ratten und Mäuse an. Ist das so?
Also man streut ja genau das artgerechte Futter eben aus und nicht die Abfälle aus Restaurants, die eben genau für die Tauben gedacht sind. Das heißt Körner, Sämereien. Positiver Nebeneffekt davon ist natürlich auch, dass, weil es eben genau das Futter ist, das die Tiere brauchen, dieser Durchfall, der Hungerkot, der sogenannte, bei den Stadttauben eigentlich vollständig zurückgeht, eben weil sie nur artgerechtes Futter jetzt bekommen haben, die Stadttauben. Es sind auch viel weniger Stadttauben auf den Plätzen, wo sie normalerweise die Menschen stören, einfach weniger geworden. Einfach weil man eben diese kontrollierten Fütterungsspots hat, diese Plätze, wo man sie dann hinlocken kann und aus den Innenstädten und da, wo sie andere Menschen vielleicht stören, dann auch weglocken kann.
Müsste man natürlich jetzt auch in die Zeit nach Corona oder Corona Teil 2 rüber retten, wenn jetzt Restaurants wieder aufgemacht werden, oder? Ich meine, da wird sich das alles ja wieder vermischen und die Taube wird ja wieder Essensreste auf der Straße dann finden.
Genau, grundsätzlich klar, wenn jetzt wieder mehr Reste abfallen, dann können die Tauben sich zwar wieder selbst versorgen, aber wie gesagt, dieses Problem bleibt, es ist einfach kein artgerechtes Futter und es gibt in vielen deutschen Innenstädten auch einfach wirklich so viele Tauben, dass auch das Futter unter normalen Bedingungen nicht ausreichend ist. Die Tiere sind dann einfach mangelernährt, das heißt, die Grundprobleme bleiben also bestehen und deshalb bleiben auch unsere grundsätzlichen Forderungen eben nach diesem tierschutzgerechten Taubenmanagement genauso bestehen.
Könnte es denn sein, dass die Maßnahmen, die Sie gerade beschrieben haben und die gezielte Fütterung so ein bisschen dazu führen, dass das Image der Taube aufgebessert wird?
Das hoffen wir natürlich. Also was natürlich auch ganz toll ist, ist, dass wir jetzt die Erfahrung gemacht haben, dass einfach die Diskussion so ein bisschen losgegangen ist, auch deswegen, dass ganz viele Passanten wirklich auch freundlich stehen geblieben sind, mal nachgefragt haben und dann auch wirklich aufgeklärt werden konnten, weil über die Stadttauben natürlich viele unwissenschaftliche Vorurteile auch einfach im Umlauf sind. Und wir hoffen so ein bisschen, dass damit jetzt auch wirklich aufgeräumt werden kann. Also zum Beispiel, dass die Stadttauben eben keine Wildtiere sind, die sich einfach von alleine versorgen können, sondern eben verwilderte Haustiere, die ja auch auf den Menschen angewiesen sind. Also wir verfolgen ja auch das Ziel, dass die Stadttaubenpopulationen einfach kleiner und gesünder werden und kann dann, die Taubenhasser vielleicht auch nicht mehr so bedrängen, kann man sagen.
Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund über die Situation der Tauben in der Corona-Pandemie.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt in der Corona-Zeit, da kriegt feuchte Aussprache nochmal eine ganz andere Dimension. Denn Forscher gehen davon aus, dass sich das Virus beim Sprechen stark überträgt. Und wir wollen wissen, welche Sprachen besonders viel Virus freisetzen. Das klären wir mit Dr. Alexandra Ebel, Sprachwissenschaftlerin an der Uni Halle-Wittenberg. Fangen wir mal mit dem Englisch an.
Englisch gehört auch zu den gefährlichen Sprachen, wenn man das so sagen will. Ja, also da gibt es ja auch dieses Video, was jetzt gerade im Internet kursiert, wo jemand Stay Healthy sagt und dann man sieht, wie die Tröpfchen da fliegen. Also Englisch gehört tatsächlich auch zu den Sprachen, die ja mehr Viren schleudern könnten.
Aufgrund des TH ausschließlich oder aufgrund von anderen Lauten noch?
Nicht nur aufgrund des TH, also insgesamt gefährlich sind eben diese Zischlaute, also dazu gehört auch S und Sch.
Bridge
aber auch,
zum Beispiel.
Genau, aber auch etwas, also wir nennen das Plosive, da steckt auch schon das Wort Explosion ein bisschen mit drin. Also das sind Laute wie P und T, wo also wir wirklich eine Art Sprengung haben. Also da wird mit einem Schlag wird dann viel Luft rausgeschleudert und dabei fliegen natürlich dann auch Tröpfchen mit. Das Interessante ist, dass fast alle Sprachen diese Laute haben, also sowohl die Zischlaute als auch diese Plosive, aber sie werden eben nicht in jeder Sprache mit der gleich hohen Spannung gebildet. Also es kommt gar nicht darauf an, ob die Sprache diese Laute enthält, sondern wie hoch die Sprechspannung in der jeweiligen Sprache eigentlich ist.
Aha.
Und die ist im Englischen ebenso wie im Deutschen höher als in vielen anderen Sprachen.
Deutsch ist auch wirklich problematisch, Ihrer Meinung nach?
Deutsch ist auch problematisch. Deutsch ist problematisch, weil wir eine ziemlich hohe Sprechspannung haben. Wir haben relativ viele von diesen Zischlauten und auch von den Plosiven. Und vor allem bilden wir gerne Konsonantgruppen. Also Deutsch ist ja dafür berüchtigt, dass wir so Wörter haben wie Zwetschgenzweig oder Herbststrauß, wo also ganz viele Konsonanten aufeinandertreffen. Und dadurch haben wir nicht nur einfach so diese Zischlaute und Plosive, sondern wir haben die auch noch gehäuft in unseren Wörtern. Und dadurch haben wir auch eine der gefährlicheren Sprachen.
Man könnte ja generell sagen, auch sowas wie Zwetschge sollte man halt ein bisschen weicher aussprechen jetzt und mit nicht ganz so viel Druck, oder?
Das könnte man versuchen, genau. Also auch einfach das Wort Papa, ja, das kann man ja. Also da fliegt auch viel Luft. Und wenn man das eben eher Papa sagen würde, dann fliegt da nicht mehr so viel Luft. Aber das kann man ja von fast keinem erwarten. Also das steckt so in uns drin, diese Sprechspannung. Das wäre ein nett gemeinter Hinweis, aber ich glaube nicht, dass der sich umsetzen lässt.
In welchen Sprachen werden denn dann generell ein bisschen weniger Tröpfchen transportiert?
Also Dänisch zum Beispiel gilt ja als durchgängig weiche Sprache, wo die Konsonanten also alle sehr weich klingen. Auch Italienisch ist ja eher so eine Legato-Sprache, also da wird viel gebunden und da spricht man also auch sehr viel mit Stimme und dadurch auch mit weniger Energie. Mhm. Aber auch Arabisch, so hat nicht so hohe Sprechspannungen, Spanisch, obwohl die ja sehr schnell sprechen, aber die haben alle nicht so stark aspirierte und nicht so stark gespannte Konsonanten wie jetzt zum Beispiel Deutsch oder Englisch.
Mhm. Was mit Französisch? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen?
Französisch ist auch, wird mit weniger Spannung gesprochen und gilt auch eher als weichere Sprache.
Okay, also können wir festhalten, überall, wo die Spannung ein bisschen runter ist, dass sich eher weicher anhört. Das ist Corona unbedenklicher als zum Beispiel da, wo richtig viel Spannung drin ist in der Sprache.
Zumindest ist nicht zu erwarten, dass da so viele Tröpfchen beim Sprechen fliegen. Sagen wir es mal so. Ob die dann weniger bedenklich sind, das wage ich nicht zu behaupten.
Haben Sie denn, Frau Ebel, noch einen Geheimtipp? Vielleicht was Exotisches?
Also ich habe auch mal bei den ostasiatischen Sprachen noch mal reingeschaut in die Lautsysteme. Auch diese Sprachen haben alle diese Zischlaute mehr oder weniger und auch die Plosive kommen dort vor, außer im Koreanischen. Die haben wirklich wenig von diesen gefährlichen Lauten. Aber ansonsten Thailändisch, Japanisch, Chinesisch, die haben auch alle diese Laute und ja, sprechen aber meistens mit ein bisschen weniger Spannung und man sieht das oft auch, dass die gar nicht so deutlich artikulieren, also die haben weniger Mundbewegung dabei und da ist dann eben auch davon auszugehen, dass da ein bisschen weniger dann auch Tröpfchen fliegen.
Es gibt was total Unverfängliches in diesem Zusammenhang. Im Norden von Schweden, da beantworten die Menschen eine Frage mit Ja, indem sie die Luft einatmen. Das wäre doch das Allerbeste.
Das stimmt. Es gibt auch Sprachen mit inspiratorischen Lauten, also wo man eben gar nicht ausatmet beim Sprechen, sondern einatmet. Dann muss man sich aber wahrscheinlich genau in dem Moment in Acht nehmen, dass nicht, wenn man gerade einatmen spricht, dass dann nicht gerade jemand ausatmen mit einem spricht, weil man sonst das Risiko für sich selbst ja erhöht. Aber klar, diese inspiratorischen Laute, die sind am ungefährlichsten.
Alexandra Ebel, Sprechwissenschaftlerin an der Uni Halle-Wittenberg über die Sprachen, die besonders viel oder eben wenig Virus verschleudern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.